Ja, hallo, herzlich willkommen. Können Sie mich auch in den letzten Reihen hören? Super. Herzlich willkommen an die Menschen vor Ort und natürlich auch an die Menschen im Stream. Mein Name ist Philipp Laschka, neben mir ist Lisette Kratkay und Tom Borowski. Wir studieren im Bachelorstudiengang Informatik an der Westsächsischen Hochschule in Zwickau und befinden uns aktuell im sechsten Semester. In dem heutigen Vortrag geht es um die Entwicklung eines Chatbots. Dieser Chatbot tritt in Form von Clara Schumann auf. Clara Schumann ist eine Komponistin und Pianistin aus dem 19. Jahrhundert und die Frau von Robert Schumann. Jetzt fragen sich bestimmt, na, was haben hier ein paar Informatikstudierende mit einer Komponistin aus dem 19. Jahrhundert zu tun? Das kommt daher, dass sich in Zwickau das Robert-Schumann-Haus befindet, das Geburtshaus von Robert Schumann. Und das wird eben aktuell als Museum genutzt. Und die sind eben mit dem Ziel an die Westsächsische Hochschule herangetreten, es BesucherInnen zu ermöglichen, einem historischen Telefonapparat sich mit Clara Schumann zu unterhalten und dort Gespräche zu führen. Um jetzt so eine kleine Vorstellung zu bekommen, wie ein solches Gespräch ablaufen kann und auch einen gewissen Punkt sollte, folgt ein kleines Video.
Guten Tag, Sie sind mit der Telefonistin verbunden. Wen darf ich für Sie anrufen?
Einen guten Tag wünsche ich. Wären Sie so gütig, mich mit Frau Clara Schumann zu verbinden?
Die Verbindung mit Clara Schumann ist erfolgreich. Sie können sprechen.
Guten Tag, hier spricht Clara Schumann. Ich freue mich über Ihren Anruf und bin gespannt auf unser Gespräch.
Guten Tag, Frau Schumann. Meine Bewunderung für Ihre Kunst ist groß. Dürfte ich Sie fragen, wie Sie einst Robert Schumann kennenlernten?
Ach, mein lieber Robert, unsere Wege kreuzten sich, als ich noch ein Kind war. Mein Vater nahm ihn als Schüler auf und bald verband uns eine tiefe Liebe zur Musik und zueinander. Seine Kompositionen waren voller Sehnsucht und Leidenschaft. Und wie hätte mein Herz sich ihm verschließen können? So begann unsere gemeinsame Reise durch die Welt der Musik. Sagen Sie, empfinden Sie für die Musik eine ebenso innige Leidenschaft?
Ja, bevor wir in den Vortrag tiefer einsteigen werden, wir haben ein paar Abkürzungen, die immer wieder im Vortrag vorkommen werden. Also die Softwarekomponenten, über die wir hauptsächlich sprechen werden. Zum einen das ASR, die Automatic Speech Recognition, zu Deutsch die automatische Spracherkennung, was eben gesprochene Sprache transkribiert. Dann noch das LLM, Large Language Model, zu Deutsch das große Sprachmodell, was eben kontextbezogene Antworten generiert. Und dann noch das TDS, Text-to-Speech, zu Deutsch die Sprachsynthese, was eben Text in gesprochene Sprache umwandelt. Ja, das Projekt ist gestartet unter Leitung von Professor Hellbach, der das auch bis zum aktuellen Punkt leitet und uns eben dabei begleitet. Es ist gestartet mit dem internationalen Masterstudiengang Internet of Things and Smart Systems in dem Modul Interdisciplinary Project im Oktober 2023. Das Ergebnis nach dem Semester war eine Android-App, die in Kotlin geschrieben war. Und dieser App war es eben schon möglich, so die ersten Gespräche mit dem Chatbot zu führen. Aber das war natürlich noch weit weg von dem Ergebnis, was das Museum haben wollte. Dabei wurde schon festgelegt, dass für die LLM-Komponente das Model GPT 3.5 von OpenAI verwendet wurde und eben die Briefe von Clara Schumann. Das hat dann sozusagen auch als Grundlage, als Basis gedient für die Weiterführung des ganzen Projekts. Ja, nach dem Semester im März 2024 haben wir drei dann begonnen, an dem Projekt zu arbeiten, noch mit fünf anderen Studierenden in dem Modul Projekt in der Softwareentwicklung. Und wir haben dann eben erstmal begonnen, uns in dem ganzen Projekt einzuarbeiten und uns die einzelnen Komponenten eben zu betrachten. Ja, zusätzlich haben wir da noch, das LLM war ja schon festgelegt, haben wir uns eben noch die Komponente ASR und TDS sowie die Telefonistin angeschaut. Wie im Video schon zu sehen war, die Telefonistin wird benötigt, es gab an dem historischen Telefonapparat halt noch keine Möglichkeit, eine genaue Adressierung durchzuführen. Und deswegen ist eine Telefonistin eben notwendig, die genau sagt, hier, ich möchte bitte mit Person XY verbunden werden und dann verbindet die einen mit dieser Person. Ja, gegen Mitte, Ende des Semesters hatten wir schon die ASR-Komponente, hatten wir eine gute Lösung gefunden und dann war eben auch sicher, dass wir von der Android-App weggehen und eben hin zu der Lösung, dass wir, weil wir die eben lokal verarbeiten, einen Server, der eben mit einem Raspberry Pi kommuniziert und der Raspberry Pi wird eben in dem Telefonapparat an sich verbaut, und sorgt dafür, dass das Gespräch gestartet, beendet wird, sowie Audio aufgenommen wird und abgegeben wird. Ja, dann über das Semester hinweg hatte sich dann noch eine Gruppe die TDS-Komponente angeschaut. Beim TDS haben wir sehr viele verschiedene Softwareprodukte getestet. Ja, und waren dann gegen Ende, hatten wir dann eins gefunden, wo wir dann so schon zufrieden waren. Und die Telefonistin hatten wir auch schon teilweise begonnen zu implementieren. Erst in Java, dann sind wir nochmal an Python gewechselt, aber die war noch nicht vollkommen funktionsfähig. Und dann ab dem Juni 2024 ist eben unser Professor, weil das Projekt ja noch nicht zu Ende war, wir hatten es eben nicht geschafft, in dem Modul das zu beenden, ist eben auf uns zugegangen, auf uns drei, und hat eben gefragt, ob wir noch Lust haben, weiter an dem Projekt zu arbeiten. Und wir fanden das halt so cool und haben gesagt, ja, wir möchten da gerne weiter dran arbeiten. Und wir hatten dann innerhalb von ein paar Monaten dann auch den ersten funktionierenden Prototyp. Der hat sich schon so gut sehen lassen. Also es war schon interessant, so wie die ersten Gespräche stattfinden konnten, wo wir mal so ein paar Leute davor gesetzt haben, die das eben getestet haben. Ja, dann hat für uns das Praxissemester begonnen. Wir hatten dann nicht mehr so viel Zeit, weiter an dem Prototypen zu arbeiten. Und wir hatten dann nach dem Praxissemester natürlich wieder Zeit. Und der Prototyp, da haben natürlich noch einzelne Funktionen gefehlt und ein paar Fehler sind halt noch aufgetreten. Und dann haben wir eben Problem für Problem behoben, Feature für Feature implementiert bis zum aktuellen Zeitpunkt. Also wir sind aktuell der Stand, dass wir noch nicht komplett fertig sind mit dem Projekt. Ja, jetzt habe ich ja schon so die ein oder andere Komponente genannt. Jetzt ist vielleicht noch unklar, wie diese Komponenten genau miteinander interagieren. Aber dazu wird jetzt Tom mehr sagen.
Genau, damit steigen wir also in den technischen Teil ein, wie das Ganze umgesetzt wurde, und fangen erstmal grob mit der Architektur des Systems an. Wie oben zu sehen ist, ist das erstmal eine Einführung. Wir gehen später nochmal etwas weiterführend darauf ein. Dafür soll aber erstmal auf die einzelnen Komponenten dann weiter eingegangen werden, um das Ganze besser zu verstehen. Wie es schon genannt wurde, läuft das System dann verteilt über zwei Rechner, über einen Raspberry Pi und einen Serverrechner. Auf dem Raspberry Pi, das sich im Telefonapparat befindet, sind ein Mikrofon und ein Lautsprecher angeschlossen für die Audio-Ein- und Ausgabe. Und zwischen den beiden Rechnern wird dann über TCP-Verbindungen kommuniziert, um Audiodaten hin und her zu senden. Und auf dem Server findet dann die meiste Rechnerarbeit statt, da auch stärkere Hardware vorhanden ist. Und die wesentlichen Komponenten für das Gespräch mit Clara Schumann, mit dieser KI, sind hier zu sehen. Das ist also das ASR, das LLM und das TTS in der Reihenfolge. Und der Kontrollfluss ist eben hier relativ gut an den Pfeilen ersichtlich, dass Audio vom Nutzer durch das Mikrofon eingenommen wird, vom ASR transkribiert wird zu Text. Der Text geht dann zum großen Sprachmodell, wo eine Antwort aus der Perspektive von Clara Schumann generiert wird, wieder in Textform. Die wird dann vom TTS vertont und geht schließlich als Audio wieder zurück zum Lautsprecher. Da fehlt jetzt noch die vorher schon genannte Telefonistenkomponente. Diese bietet dann noch einen alternativen Kontrollfluss, wo das transkribierte Audio vom ASR statt ans LLM an diese Telefonistenkomponente weitergegeben wird. Dies ist dann die einzige große Komponente, wo nicht auf Machine Learning gesetzt wird, sondern stattdessen auf ein einfaches Pattern Matching mithilfe von regulären Ausdrücken, sodass zum Beispiel erkannt werden kann, wenn der Nutzer mit Clara Schumann verbunden werden möchte und entsprechend daraufhin dann der Kontrollfluss umgeschalten wird, sodass zukünftige Transkriptionen vom ASR nicht mehr an diese Telefonistin, sondern an das LLM wandern. Bei der Telefonistin ist zudem schon vorab bekannt, was die möglichen Antworten sind, die sie geben kann. Insofern muss der Text dann nicht erst zur Laufzeit zur TTS-Komponente weitergegeben und vertont werden, sondern das Ganze kann vorab generiert und dann einfach in Form von Audiodateien abgespielt werden. Ein interessanter Punkt zur Entstehungsgeschichte oder Entwicklungsgeschichte war noch, dass wir zunächst diese Komponenten alle mit REST-APIs umgesetzt haben, weil wir damals noch nicht wissen konnten, wie die jetzt einzeln implementiert werden würden, ob das alles in derselben Programmiersprache stattfindet. Am Ende haben wir dann aber gemerkt, dass doch alles in Python implementiert wird, sodass wir es dann umgeschrieben haben zu reinen Funktionsaufrufen innerhalb von einem Thread. Damit gehen wir jetzt erstmal näher auf die erste Machine Learning-Komponente, auf das ASR ein. Da war unsere Wahl dann am Ende auf das Modell Whisper von OpenAI ebenfalls gefallen. Und von Whisper gibt es wiederum diese Variante Faster Whisper, was eine Reimplementation ist, die, wie es sich am Namen erkennen lässt, schneller berechnet werden kann, weniger Grafikspeicher benötigt. Und diese wird dann in unserem System lokal auf einer Grafikkarte ausgeführt, um die Latenz gering zu halten. Sie werden nämlich merken, Latenz hat in dem Projekt immer wieder eine große Rolle gespielt und wir mussten bei jeder dieser Komponenten eine Strategie finden, um diese möglichst gering zu halten. Zudem haben wir die sogenannte Speech Recognition Python Bibliothek verwendet. Und zwar haben wir die hier nur als Recorder eingesetzt. Das bedeutet, die ist dafür zuständig, einzelne Spracheingaben des Nutzers als Audio entgegenzunehmen. Dabei kann man dann Timing-Parameter setzen. Zum Beispiel, wenn der Nutzer spricht und danach Stille ist, wie lange Stille herrschen muss, damit diese Spracheingabe als beendet betrachtet wird. Das kann man dort angeben. Diese Speech Recognition API könnte dann auch selbst diesen erkannten Text schon an ein ASR-Modell, wie zum Beispiel auch Whisper, weitergeben. In dem Fall würde es allerdings nur den erkannten Text zurückgeben und nicht die Confidence Scores, die wir aber ebenfalls haben wollten. Die Confidence Scores geben an, wie sicher sich das ASR-Modell bei einer gegebenen Spracheingabe ist, dass es diese richtig erkannt und transkribiert hat. Und wenn jetzt ein Nutzer sehr undeutlich spricht, dann fallen diese Scores eher geringer aus. Und in dem Fall ist es dann nicht allzu sinnvoll, das Gespräch weiterzuführen, weil wenn der Nutzer oft falsch verstanden wird und unsinniger Text erkannt wird, ergibt das LLM dann natürlich auch verwirrende Antworten. Insofern soll dann anders darauf reagiert werden. Und da ist also wird schon bekannt, dass hier eine Menge Zustand und Logik nötig ist im ASR. Deswegen gehen wir darauf noch weiter ein. Und da eben zunächst für diese geringe Confidence, die schon erwähnt wurde, gibt es dann eine begrenzte Anzahl an Versuchen, aktuell 3 Stück. Das heißt, wenn der Nutzer die ersten Male schlecht verstanden wird, wird einfach nochmal nachgefragt, was er denn gemeint hat. Wenn das zu oft passiert, dann wird eine vorab geschriebene und vertonte Standardantwort aus der Perspektive von Clara Schumann einfach abgespielt und danach das Gespräch vorzeitig beendet, sodass der Nutzer dann eben doch eine minimale Erfahrung mit dem System hat. Zudem, wie auch vorhin in dem Diagramm schon zu sehen war, besteht hier eine Weiche oder ein Switch im ASR zwischen der Telefonistin und Clara Schumann, sodass also umgeschalten wird, wann eine Transkription an die jeweilige Komponente weitergegeben werden soll. Und zuletzt wurde auch die Dauer des Gesprächs begrenzt, aktuell auf 5 Minuten, damit einzelne Museumsbesucher jetzt das Exponat nicht zu lange belagern, sondern möglichst jeder mal die Chance hat. Genau, und auf diese doch recht komplexe Zustandslogik wollen wir noch etwas näher eingehen. Wir werden also jetzt mal ranzoomen, damit es hinten auch möglichst gut zu erkennen ist. Man fängt also an damit, dass tatsächlich das ASR-Modell bemüht wird, um eine Eingabe zu transkribieren. In dem Fall kommt dann also der erkannte Text und dieser Confidence Score raus. Auf den Confidence Score wird dann zunächst überprüft, ob der unter einem bestimmten Schwellenwert liegt. Den haben wir aktuell bei 0,6. Wenn der Wert erstmal darunter liegt, also der Nutzer schlecht verstanden wurde, haben wir dann eine Zustandsvariable für die Anzahl an Versuchen, wie oft das schon passiert ist, die dann inkrementiert wird und anschließend überprüft wird, ob die jetzt schon das Maximum erreicht hat. Wenn das noch nicht der Fall ist, wird wie gesagt erstmal nachgefragt. Und wenn aber zu oft der Nutzer zu schlecht verstanden wurde, dann wird eben diese Standardantwort ausgegeben und aufgelegt. Wird der Nutzer hingegen gut genug verstanden, haben wir dann eine boolesche Zustandsvariable, die eben aussagt, ob die Transkription jetzt an das LLM, also an Clara Schumann oder an die Telefonistin weitergegeben werden soll. Zu Beginn ist diese also false, das heißt, es wird erstmal mit der Telefonistin geredet, um herauszufinden, mit wem der Nutzer sprechen will. Es wird dann also an diese Telefonistin-Komponente weitergegeben und diese gibt dann einen ebenfalls Boolean-Wert zurück, der aussagt, ob jetzt die Verbindung erfolgreich war, also der Nutzer mit Clara Schumann verbunden werden soll. Und ist das der Fall, wird dann natürlich diese Zustandsvariable entsprechend angepasst und eine Begrüßung mit der Stimme von Clara Schumann abgespielt, damit zusätzliche Transkriptionen dann an Clara weitergegeben werden können. Wird dann mit Clara Schumann gesprochen, also die Transkriptionen sollen dann immer ins LLM weitergegeben werden, kommt dann diese maximale Gesprächsdauer ins Spiel. Es wird also dann jedes Mal überprüft, ob die Dauer, wie lange das Gespräch schon dauert, das Maximum von aktuell 5 Minuten überschritten hat oder nicht. Wenn nicht, ist natürlich der einfache Fall, wird die Transkription einfach 1:1 an die LLM-Komponente weitergeschickt. Ansonsten wird dieser Prompt für das LLM noch ergänzt, um einen Hinweis darauf, dass diese Gesprächsdauer abgelaufen ist und sich das LLM jetzt vom Nutzer verabschieden soll. Und daraufhin wird dann schließlich auch aufgelegt. Genau, das war erstmal das Wesentliche zur ASR-Komponente und jetzt wird euch Lisette mehr zum LLM erzählen.
Genau, das große Sprachmodell ist ja eigentlich der Kern unseres Systems, da das ja die Antworten generiert, die der Nutzer dann als Clara Schumann wahrnehmen wird. Entsprechend hatten wir zu Beginn des Projekts einige Anforderungen, die wir bis Ende des Projekts umsetzen sollten. Und zwar sollte die Sprachweise entsprechend des 19. Jahrhunderts sein. Sie sprechen natürlich nicht, wie wir das jetzt tun. Das Gesprächsverhalten sollte auf Clara Schumann zugeschnitten sein. Und das System bzw. das LLM brauchte natürlich auch Zugriff auf relevante Informationen. Die Sprachweise wurde umgesetzt, indem das ausgewählte Modell, nur um das nochmal zu wiederholen, das war GPT von OpenAI, das hatte die Masterstudiengruppe ausgesucht, das wurde gefeintuned, also trainiert, mit Beispielinteraktion, wodurch sich ein Bias gebildet hat, der eine stilistische Richtung während des Gesprächs dann bevorzugt. Das Gesprächsverhalten wurde über Prompting angepasst und vorgegeben. Hierbei wurden positive Formulierungen genutzt, um zu beschreiben, wie das System handeln soll, und negative Beschreibungen genutzt, also negatives Prompting, um zu beschreiben, welches Verhalten vermieden werden sollte. Für den Informationszugriff wurde Retrieval Augmented Generation oder kurz RAG benutzt, was so viel bedeutet, dass das LLM, also das Sprachmodell, sich nicht auf sein eigenes antrainiertes Wissen für die Antwortgenerierung verlassen muss, sondern zuvor aktiv Informationen aus einer externen Wissensquelle erhält. Für unser Projekt war diese externe Wissensquelle eine Vektordatenbank. Um das Ganze zu veranschaulichen, wie eine Vektordatenbank ungefähr aufgebaut ist, habe ich das hier mal dargestellt. Eine Vektordatenbank speichert Dokumente in hochdimensionalen Vektoren ab. Natürlich kann ich keine Hochdimensionalität darstellen, daher ist das Beispiel ziemlich simpel gehalten. In unserem Beispiel sind Tierdaten eingebunden in eine Datenbank. Und hier kristallisiert sich auch bereits der Vorteil in der Nutzung einer Vektordatenbank heraus. Diese kann nämlich zwischen den Datenpunkten in ihr die semantische Ähnlichkeit, also die Merkmalsüberschneidung und die kontextuelle Ähnlichkeit erkennen. Dadurch bilden sich in diesem Fall jetzt Cluster von Tierarten, die übereinstimmen, beispielsweise die Reptilien oder rechts an der Seite die Säugetiere. Genau, um herauszufinden für eine bestimmte Anfrage, welche Datenpunkte die nächsten sind und entsprechend an das LLM zurückgegeben werden sollen von der Datenbank, gibt es unterschiedliche Methoden. Die Vektordatenbank, die wir für unser Projekt genutzt haben, die ChromaDB, welche wir mit dem LangChain-Framework in unser Programm eingebunden haben, nutzt die Cosinus-Ähnlichkeit. Die Cosinus-Ähnlichkeit beschreibt, dass der Winkel zwischen den zwei zu vergleichenden Vektoren gebildet wird und von dem der Cosinus drückt dann aus, wie ähnlich sich diese Vektoren sind. In unserem Beispiel war die Anfrage nach einem Fuchs. Der Fuchs selber ist, wie wir sehen können, nicht in den Daten enthalten. Also suchen wir den nächsten Punkt, vergleichen wir beispielsweise die vektorisierte Anfrage nach dem Fuchs mit dem Vektor des Schmetterlings, bildet sich dort ein sehr großer Winkel, der nahezu 180 Grad hat. Der Cosinus hiervon ist ungefähr minus 1. Das drückt für uns aus, dass diese zwei Vektoren keine kontextbezogenen Ähnlichkeiten, keine Merkmalsüberlappungen haben, sondern sogar gegenteilige Merkmale aufzeigen. Und damit wäre das für eine Anfrage auf jeden Fall nicht der richtige Datenpunkt, der zurückgegeben werden sollte. Wenn wir stattdessen mit dem Vektor des Hundes vergleichen, entsteht ein sehr kleiner Winkel. Der Cosinus hiervon ist nahezu 1, was für uns bedeutet, dass hier eine starke Merkmalsüberlappung entstanden ist und dass wir den Hund als Datenpunkt höchstwahrscheinlich zurückgeben sollten. Wie Tom bereits impliziert hatte, gibt es natürlich in jeder unserer Komponenten ein Latenzproblem. Das LLM war hierbei das größte, wo Latenz entstanden ist. Als wir unseren ersten Prototypen getestet haben, konnten wir fast 10 Sekunden warten von der Anfrage des Nutzers, bis eine Antwort aus dem System zurückkommt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich möchte am Telefon nicht 10 Sekunden warten, bis mir geantwortet wird. Dadurch bekommt man das Gefühl, der Gegenüber würde einem nicht zuhören oder wüsste nicht, wie er antworten soll. Der Grund dafür, dass es so lange gedauert hat, war, dass wir warten mussten, bis die gesamte Antwort des LLMs fertig generiert und zurückgegeben wurde. Erst dann konnte sie durch das TTS weiterverarbeitet werden. Das hat besonders bei langen Antworten eben viel Zeit gekostet. Und um das Problem zu lösen, haben wir von OpenAI Streaming umgesetzt, was bedeutet, dass wir die Antwort nicht mehr in ihrer Gänze zurückbekommen, sondern bereits während der Generierung Token für Token. Dadurch konnten wir frühzeitig erste Sätze zusammensetzen und an die nächste Komponente weitergeben. Apropos nächste Komponente, Philipp wird Ihnen jetzt mehr zum TTS erzählen.
Ja, beim TTS hatten wir eben die Anforderung, dass Clara eine ältere Stimme bekommt mit einem Leipziger Dialekt. Dafür hatte sich damals die zuständige Gruppe verschiedene Softwareprodukte angeschaut, wie ich das schon gesagt habe. Das waren dann insgesamt 9 Stück an der Zahl und so als beste Komponente, also als bestes Produkt hat sich 11 Labs herauskristallisiert. Und das, dafür wurde sich eben zum einen angeschaut, was gibt es schon für einen Stimmen in den Softwareprodukten an sich und gibt es auch die Möglichkeit, eine eigene Stimme zu virtualisieren. Und das wurde dann meistens ist unter dem Namen Voice Cloning zu finden. Ja, und das haben wir dann eben innerhalb der Gruppe wieder bewerten lassen, die verschiedenen Softwareprodukte. Ja, zu dem damaligen Zeitpunkt, also das ist jetzt gefühlt schon wieder ein Jahr her, hat sich ja jetzt auch bis zu dem jetzigen Punkt schon wieder viel getan. Und wir hatten ja damals auch in den Modulen nicht die komplette Möglichkeit, auf dem ganzen Markt zu schauen, was gibt's für Softwareprodukte. Also wenn Sie vielleicht irgendwie eine coole Open-Source-Lösung kennen, die Sie uns empfehlen können fürs TTS-System, würden wir uns sehr darüber freuen, wenn Sie im Nachgang mal auf uns zukommen und uns da vielleicht, oder später kommt noch eine Kontaktmail, uns da vielleicht schreiben. Ja. Ja, nochmal zurück zu dem Voice Cloning zu kommen. Das Voice Cloning hatte ich nochmal nachgeschaut, wie das eben 11 Labs beschreibt, dass man ein bisschen eine Vorstellung bekommt, wie das umgesetzt wird. Dafür findet eben erstmal eine Analyse der Audiodaten statt. Da werden dann eben geschaut, was es, die wird erstmal zerlegt in Phoneme, das sind die kleinsten Lauteinheiten einer Sprache. Und dann wird sich eben da nochmal genau geschaut, wie ist die Geschwindigkeit, wie ist die Tonhöhe. Danach werden eben diese Merkmale extrahiert. Das ist dann auch nochmal sowas dabei, haben geschrieben, noch den Akzent extrahieren sie und Intonation wird auch noch extrahiert. Ja, und diese ganzen charakteristischen Merkmale, die eben extrahiert wurden, werden dann genutzt, um das KI-Modell zu trainieren. Die sind nicht genauer geworden, welches KI-Modell sie nutzen, sie haben nur geschrieben, ein neuronales Netz. Ja, und nachdem dann das neuronale Netz trainiert ist und die Sprache replizieren kann, die Stimme, findet nochmal eine Feinabstimmung statt. Und bei der Feinabstimmung wird nochmal geschaut, inwieweit sie die Stimme, wie charakteristisch ist, das Modell eben zu der vorgegebenen Stimme umsetzt. Aber da sind sie eben auch nicht genau geworden, wie sie das Ganze umsetzen. Ja, gestartet hatten wir mit dem Instant Voice Cloning von 11 Labs. Das Ergebnis war so, ja, einigermaßen okay. Also es hat noch ein bisschen die Menschlichkeit in der Stimme gefehlt und es hat nur wenige Minuten gedauert, das Ganze zu trainieren. Dann jetzt im Februar hatten wir das Professional Voice Cloning nochmal getestet. Das war nochmal ein ganz schöner Sprung nach vorne. Also das Ergebnis kann sich dann schon richtig zeigen lassen. Die Stimme klingt schon richtig menschlich. Es wurde dann auch ein richtiger Akzent ist mit eingebaut. Das konnte man vorhin im Video raushören. Und jetzt werden wir nochmal dazu auch Audiodaten abspielen. Als erstes die Originalstimme, danach das Instant Voice Learning und dann nochmal das Professional Voice Learning, um nochmal einen Vergleich zu kriegen.
Ich habe meinen Beruf sehr gerne ausgeübt, denn wenn man musiziert, wird man ein anderer Mensch. So habe ich das empfunden. Ich bin nach der Vorstellung oder nach dem Dienst, nach der Probe immer froher nach Hause gegangen, als ich zum Dienst hingegangen bin. Ich habe meinen Beruf sehr gerne ausgeübt, denn wenn man musiziert, wird man ein anderer Mensch. So habe ich das empfunden. Ich bin nach der Vorstellung oder nach dem Dienst, nach der Probe immer froher nach Hause gegangen, als ich zum Dienst hingegangen bin. Ich habe meinen Beruf sehr gerne ausgeübt, denn wenn man musiziert, wird man ein anderer Mensch. So habe ich das empfunden. Ich bin nach der Vorstellung oder nach dem Dienst, nach der Probe immer froher nach Hause gegangen, als ich zum Dienst hingegangen bin.
Ja, ich hoffe, das konnte das jetzt einigermaßen verständlich so rüberbringen, was ich vorher an Worten gesagt habe. Ich hatte jetzt noch einen Punkt vergessen, ist mir aufgefallen. Wir hatten 11 Labs stellt 6 verschiedene Modelle zur Verfügung. Wir hatten bisher nur mit Multilingual V2 getestet, da wir aus zeitlichen Gründen noch nicht dazu kamen, die anderen Modelle durchzuprobieren und das zu vergleichen. Ja, natürlich, wenn wir jetzt nochmal in die Anforderungen schauen, wir haben dort Stimme mit Leipziger Dialekt. Ein Dialekt ist ja nochmal sehr spezifisch. Ein Dialekt sagt, wir haben eine spezielle Grammatik und wir können es nochmal in dem schönen Beispiel sehen, an der Orthographie von dem sächsischen ich auch oder von dem deutschen ich auch. Und das ist natürlich dem TTS nicht möglich, das umzusetzen. Aber was es eben kann, ist den Akzent zu replizieren. Natürlich haben wir noch auch hier wieder die Problematik mit den Latenzen. Also man kann sich ja vorstellen, wenn wir jetzt die komplette Antwort nehmen, so wie sie ist, die vom LLM kommt und ans TTS weitergeben, dass das ja lange braucht, diese komplette Arbeit zu verarbeiten, die ganze Antwort, ja. Und dafür haben wir eben die Antwort gesplittet. Das haben wir so gemacht, dass wir einfach die bei jedem Satz sozusagen die Antwort in jedem Satz geteilt haben, die in einer Liste aufgenommen haben und dann geschaut haben, wie groß ist jetzt eben der einzelne Satz, dass wir jetzt auch nicht zu kleine Antworten wieder weiter ins LLM schicken. Also wenn wir jetzt nur ein Okay-Ausrufezeichen haben, bringt es uns natürlich keine Punkte und haben dann natürlich den nachfolgenden Satz mit angefügt, sobald es unter 10 Zeichen sind, dass eben schon die Audio generiert werden kann. Dann wird die Audio abgespielt und währenddessen kann schon die nächste Audio generiert werden vom TTS, um da eben eine Ersparnis zu haben. Ja, das war es soweit zum TTS. Wir haben jetzt so die groben Komponenten abgeklappert. Natürlich fehlt noch ein bisschen mehr Magie. Dazu wird jetzt Tom noch sagen, welche Komponenten noch genau fehlen.
Genau. Jetzt kommt also dieser weiterführende Punkt nochmal zur Architektur. Ihr seht hier also nochmal dieses Diagramm, was wir vorhin schon mal gezeigt haben. Und da wurde ja schon erwähnt, über TCP-Verbindungen wird zwischen den beiden Rechnern kommuniziert. Das ist jetzt aber nicht ganz so trivial und deswegen waren dafür nochmal einzelne Softwarekomponenten nötig. Und zwar haben wir da auf der Serverseite den Audio-Server und dazu als Gegenstück auf dem Raspberry Pi den Audio-Client, die sich um den Großteil dieser TCP-Kommunikation kümmern. Und zwar wird da eben auf Serverseite ein Server-Socket gehalten, mit dem sich dann der Audio-Client von der Pi-Seite verbinden kann. Und zwar wird dabei eine TCP-Verbindung pro Gespräch, also pro Konversation mit dem Nutzer gehalten. Und dafür ist relevant auf der Pi-Seite, dass dabei erkannt werden muss, wann der Nutzer jetzt den Hörer abnimmt. Und dazu ist hier mal eine Darstellung von diesem historischen Telefonapparat, in den das Ganze eingebaut wird. Da können Sie sehen, dass da an einem Hebel dieser Telefonhörer dranhängt und den damit nach unten zieht. Wenn jetzt ein Nutzer zu dem Exponat hingeht und diesen Hörer herunternimmt, dann springt dieser Hebel nach oben. Das Ganze wird dann über die GPIO-Pins am Raspberry Pi erkannt und infolgedessen dann in der Programmlogik eine Verbindung zu dem Server-Socket auf Serverseite aufgebaut und damit eine Konversation begonnen. Genauso, wenn der Nutzer dann den Hörer wieder an diesen Hebel ranhängt, geht er nach unten, es wird wieder erkannt und so kann diese TCP-Verbindung dann geschlossen werden. Genau, darüber hinaus ist dieses Paar von Audio-Server und Audio-Client eben auch für Audio-Ausgabe zuständig. Das heißt, wenn jetzt die Telefonistin oder das TTS ein Stück Audio abspielen möchte, schicken sie das an diesen Audio-Server und der schickt es dann durch die TCP-Verbindung zum Raspberry Pi, wo es durch den Lautsprecher abgespielt werden kann. Dieses Raspberry Pi, also der Audio-Client dort, antwortet dann immer, wenn er fertig ist, damit ein Audiosegment abzuspielen, mit einem einzelnen Signalbyte. Und dieses kann eben der Audio-Server dann als Hinweis nehmen, dass dieses Audiosegment fertig abgespielt wurde und kann infolgedessen dann nach Bedarf den Kontrollfluss blockieren, bis ein Audiosegment abgespielt wurde. Und das ist auch relevant für das eben schon erwähnte Satz-Splitting, das im TTS stattfindet, um die Latenzen zu verringern. Weil wenn das TTS jetzt praktisch den ersten Satz einzeln zu Audio umgewandelt hat und den abspielen lässt, dann sollte in dem Moment der Audioserver dann nicht blockieren, bis das abgespielt wurde, sondern sollte erstmal das TTS das nächste Audiosegment erzeugen lassen in der Zwischenzeit. Und wenn dann dieses nächste Audiosegment kommt, dann muss aber natürlich gewartet werden, bis das vorherige fertig abgespielt wurde, weil wenn das nächste zu früh anfängt abzuspielen, überlappen sich dann natürlich die Audiosegmente und dann kommt praktisch Schwachsinn aus dem Lautsprecher. Insofern muss dann also darauf geachtet werden, dass das letzte zunächst abgespielt wurde. Genau, das ist die wesentliche Logik bei Audio-Server und Audio-Client. Und jetzt ist da noch eine kleine Komponente zu sehen, die hinzugekommen ist. Das ist dann der Mic-Server oder Mikrofon-Server, der also für die Audio-Eingabe auf dem Raspberry Pi zuständig ist. Da wird dann noch ein zweiter Server-Socket gehalten und mit dem baut dann das ASR-Verbindungen auf. Und zwar diesmal nicht pro Konversation, sondern für jede einzelne Spracheingabe. Das heißt, immer wenn dem Nutzer zugehört werden soll, baut die ASR-Komponente eine TCP-Verbindung zu diesem Mic-Server auf. Daraufhin fängt dann der Mic-Server sofort an, Audio vom Mikrofon dahin durchzustreamen, was dann das ASR entgegennehmen und transkribieren kann. Genau, das waren eigentlich die wesentlichen Punkte zur technischen Umsetzung. Und jetzt wird Lisette euch noch was zu den Herausforderungen erzählen, die wir in dem Projekt hatten.
Genau. Ich finde nicht nur, dass unsere insgesamten Erfolge sehr wichtig sind, sondern auch der Weg dahin. Und damit verbunden sind natürlich auch Herausforderungen und Probleme, die wir sowohl persönlich als auch technisch mit dem Projekt hatten. Und genau deswegen wollen wir die auch nochmal erwähnen. Ein Punkt, den Sie jetzt schon öfters gehört haben, waren die Latenzen. Wir hatten in jeder Hauptkomponente versucht, diese so gering wie möglich zu halten, damit eben der Nutzer schnell eine Antwort vom System bekommt und keine 10 Sekunden warten muss, bis er eine Antwort erhält. Ich würde das nochmal einfach kurz wiederholen. Das ASR haben wir lokal auf der GPU ausgeführt. Das LLM hat seine Antwort gestreamt, also die kam Token für Token statt in ihrer Gesamtheit zurück. Und beim TTS wurden die Sätze einzeln ab einer bestimmten Länge zum Server geschickt, um dort eben in Audio generiert zu werden. Genau. Für die restlichen Latenzen hatten wir uns noch eine Methode überlegt, diese zu überbrücken. Wir hatten uns die Sprecherin genommen, mit der wir auch die die Aufnahmen für die Stimme von Clara Schumann gemacht haben und haben mit ihr sogenannte Lautäußerungen aufgenommen, also Geräusche wie oder die man vielleicht am Telefon äußert oder gerade im Gespräch, wenn man am Überlegen ist, wie man gerade antwortet. Und diese werden dann an entsprechender Stelle eingefügt, damit die Latenz nicht so lange wirkt. Jeder von uns hatte natürlich auch persönliche Lernkurven und Probleme mit gewissen Komponenten oder Aufgaben. Um da mal von mir persönlich was zu erzählen, ich durfte die Aufgabe umsetzen, dass das Raspberry Pi erkennt, wenn der Hebel am Telefon sich bewegt hat. Und ich hatte vorher noch nie mit einem Raspberry Pi gearbeitet. Ich hatte auch noch nie ein Breadboard in der Hand. Und ich hatte entsprechend sehr viel Angst, da irgendwas falsch oder kaputt zu machen und habe mir viel Zeit mit der Recherche gelassen. Genau. Dann, wie Philipp schon mal beim TTS erwähnt hatte, gerade KI-Technologie ist ja in einem ständigen Wandel. Man hat das Gefühl, jeden Tag kommen neue Produkte auf den Markt. Entsprechend haben wir zu der Zeit, wo wir uns die Technologien ausgesucht haben, gab es einige Produkte nicht, die mittlerweile auf dem Markt angeboten werden. Und das ist eventuell etwas schade, weil wir uns dafür etwas Arbeit hätten sparen können. Aber ich denke, es ist trotzdem wert gewesen. Genau, und ein Problem, was ganz bis zum Ende des Projekts wahrscheinlich noch weiterführend existieren wird und für das es auch keine 100%ige Lösung gibt, sind die Halluzinationen von KI. KI-Halluzinationen entstehen, wenn das Modell Kontext oder Bezüge oder Muster wahrnimmt, die der menschliche Beobachter eben nicht erkennen kann oder als nicht wichtig angesehen hat. Und dadurch können bei Anfragen für uns sinnlose Ergebnisse entstehen und sinnlose Aufgaben getätigt werden. Beim ASR hat sich das beispielsweise dadurch geäußert, dass es, wenn nichts gesagt wurde, Untertitel von beispielsweise ZDF generiert hat, obwohl, wie gesagt, nichts gesagt wurde. Das war sehr verwirrend. Und nach etwas Recherche hat sich ergeben, das liegt daran, wenn Fehler oder beschädigte Samples in den Trainingsdaten des Modells enthalten sind und vor allen Dingen, wenn Knacken oder Rauschen im Hintergrund irgendwie existiert, wird versucht, das trotzdem zu übersetzen und zu transkribieren und damit entstehen eben solche Probleme. Wir konnten dem vorbeugen, indem wir an entsprechender Stelle dann die transkribierten Texte auf gewisse Patterns, eben auf dieses Untertitel von XYZ, untersucht haben und das an der Stelle rausgeschnitten haben, damit es beim LLM nicht zu größeren Problemen deswegen kommt. Beim LLM selber gibt es natürlich auch noch Halluzinationen. Beispielsweise hat es Anweisungen von uns ignoriert. Es wurde explizit gesagt, es soll den Nutzer immer siezen. Das ist ja typisch des 19. Jahrhunderts. Da wurden ja sogar teilweise noch die Eltern gesiezt. Und allerdings hat es sich vor allen Dingen vom Nutzer teilweise mitreißen lassen und ihn dann doch mal geduzt. Die Lösung hierfür war einfach, das Prompting noch weiter anzupassen und sowohl mit positiven als auch negativen Prompts zu arbeiten an der Stelle. In der Vektordatenbank sind leider auch Fehler entstanden. Das liegt daran, dass wir ja, das fällt mir gerade auf, das hatte ich vergessen zu sagen. In unserer Vektordatenbank waren logischerweise keine Tierdaten enthalten. Wir hatten die Briefe von Clara Schumann und Robert Schumann und von Clara Schumann und Johannes Brahms und ein Dokument mit zentralen Fakten enthalten. Und gerade bei allgemeinen Anfragen des Nutzers kam es halt dazu, dass irrelevante Dokumentenausschnitte aus den Briefen zurückgegeben wurden. Und wenn das LLM dann damit versucht hat, eine Antwort zu generieren, sind teilweise sehr lustige Erzählungen entstanden. Genau. Trotz aller Herausforderungen, denke ich, lässt sich unser Endprodukt sehen und wir können sehr stolz auf unsere Arbeit sein. Philipp wird nur noch ein paar abschließende Worte an Sie richten.
Ja, zum einen das Thema Source Code. Sie haben sich bestimmt schon gewundert in dem Beitrag. Der Source Code war jetzt noch nirgendwo verlinkt. Ich hatte ja bereits am Anfang schon gesagt, dass wir aktuell noch dran arbeiten. Also das dauert noch ein Stück. Wir müssen ja leider noch etwas vertrösten mit der Veröffentlichung. Das wird dann erst nach dem Semester stattfinden, gegen so im September. Wir müssen natürlich noch, wollen noch ein bisschen Dokumentation hinzubringen und auch noch ein paar Refactorings stehen bestimmt auch noch an. Ja, dafür steht auch nochmal die Kontaktmeter. Also falls Sie im Nachhinein irgendwie nochmal uns schreiben wollen, mit uns Kontakt aufnehmen wollen, da auch bitte schon Verständnis, wenn ich da nicht sofort irgendwie antworten werde. Das kann ein Stück dauern. Wir befinden uns im Semester. Es kommen jede Menge neue Aufgaben hinzu. Und ja, für uns war das Projekt an sich eine super Sache, die Sachen eben anzuwenden, die wir im Studium gelernt haben. Das in so einem coolen Projekt einfach umzusetzen, das hat uns jede Menge Spaß gemacht. Und es war halt einfach jetzt nicht nur das Projekt einfach programmieren, man musste natürlich auch in das Museum gehen. Wir haben dann nochmal ein Meeting mit dem Museumschef, wo wir eben die Installation des Telefons, das bringt ja auch nochmal einiges mit sich. Also man muss noch, es betrifft einfach noch viel mehr Punkte als das alleinige Programmieren. Ja, und natürlich können wir auch noch empfehlen, definitiv einen Besuch im Robert-Schumann-Haus in Zwickau, sobald die Installation abgeschlossen ist. Da wird es, denke ich mal, noch eine Pressemitteilung geben, wo Sie das dann nachlesen können und kommen Sie gerne nach Zwickau ins Robert-Schumann-Haus. Ja, vielen Dank an die Menschen hier vom Ort, die Organisation, also die das Ganze organisieren, dass es stattfinden kann und einfach, ja, dass es so möglich ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön.